Didactique des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Les tables rondes de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Guten Abend allerseits. Bienvenue à la première table ronde de ce semestre qui porte sur la thématique enseignante de langue en formation et en action, un sujet actuellement très présent dans les discussions et les médias. Nous avons aujourd'hui trois intervenants avec nous qui vont discuter sur ce sujet. Et je dois malheureusement annoncer que Madame Martina Zimmermann ne peut pas être avec nous ce soir pour des raisons de santé. Zuerst möchten wir Moderatorinnen uns gleich vorstellen. Mein Name ist Nora Kündig. Ich bin Lehrperson auf der Sekundarstufe 1 und unterrichte momentan Deutsch in Lausanne und mache nun das Masterstudium in Fremdsprachendidaktik.
Mein Name ist Lindita Bakki. Ich bin Primarlehrperson und unterrichte seit 8 Jahren auf der Stufe 3.-4. Klasse und studiere an der Uni Fribourg auch Fremdsprachendidaktik mit der Spezialisierung DAF.
Dann möchte ich Frau Stefania Krameri herzlich willkommen heißen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Graubünden und Doktorandin in Fachdidaktik am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. Sie hat ein zweisprachiges Primarlehrdiplom in Italienisch und Deutsch, ein Masterstudium in Erziehungswissenschaft und im Zentrum ihrer Forschung steht die Professionalisierung berufstätiger Lehrpersonen. Dann möchte ich ebenfalls Frau Olivia Rütti-Joy herzlich willkommen heißen. Sie ist Oberassistentin am Institut für Mehrsprachigkeitsdidaktik und Fremdsprachenforschung an der Universität Fribourg, wie auch wissenschaftliche Referentin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Zu ihrem Hintergrund, sie hat einen Bachelor in der englischen Sprach- und Medienwissenschaft und ein Master in englischer Literatur und macht das Doktorat in angewandter Linguistik und Fremdsprachenforschung. Sie hat die Unterrichtsbefähigung in Englisch auf Maturitätsstufe und Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe 1 und 2 und Tertiärstufe in Europa und Neuseeland. Sie hat sich im Rahmen ihrer Dissertation mit berufsspezifischen Sprachkompetenzen von angehenden Englischlehrpersonen in der Lehrerinnenausbildung beschäftigt.
Ich stelle Ihnen gerne Vincenzo Todisco vor. Er ist Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH Graubünden. Er leitet die Professur Mehrsprachigkeitsdidaktik mit dem Schwerpunktfach Italienisch. Und zu seinem Hintergrund: Er hat italienische und französische Literatur und Sprachwissenschaft studiert, einen Doktortitel erlangt. Er hat auch jahrelange Erfahrung in der Lehrtätigkeit auf der Stufe Sek 2. Und er befasst sich mit Fremdsprachendidaktik und Mehrsprachigkeitsdidaktik. Und seine Projekte beziehen sich momentan auf die Entwicklung des Kooperationsmodells zwischen Primarlehrpersonen und PH-Dozierenden zur Förderung des doppelten Kompetenzprofils. Martina Zimmermann, die heute nicht dabei sein kann, ist assoziierte Professorin an der HEP Waadt im Bereich Didaktik der Sprachen und Kulturen. Und dann würde ich sagen, können wir starten. Wie wir gehört haben unsere eingeladenen Gäste mit dem Thema Ausbildung der Sprachlehrpersonen zu tun. Und es ist interessant, dass wir auch Leute von verschiedenen Institutionen und auch aus verschiedenen Sprachregionen hier haben, vertreten sind. Und wir haben Forschende, Dozierende und ich freue mich. Die erste Frage ist etwas offen. Sie alle tragen zur Ausbildung der Sprachlehrpersonen bei. Was bedeutet es nun für Sie, Sprachlehrpersonen in der Schweiz auszubilden? Ich würde mal die Frage an Olivia Rütti stellen. Natürlich gibt es da auch aus der Forschung viel, aber was bedeutet es für dich, Sprachlehrpersonen in der Schweiz auszubilden? Was ist dir dabei wichtig?
Ich glaube, für mich sind es besonders, es ist ein bisschen übergeordnet, sind es wie zwei Aspekte, die für mich sehr wichtig sind und die für mich ein bisschen diese Tätigkeit charakterisieren. Und zwar ist es einerseits ein großes Privileg und andererseits eine große Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung, weil wir dazu beitragen, Lehrpersonen auszubilden, die zukünftige Generation von jungen Erwachsenen zur Teilnahme und zur hoffentlich verantwortungsvollen und reflektierten Teilhabe an der Gesellschaft befähigen oder zumindest das versuchen. Wir haben dabei die Verantwortung, dies im Bestmöglichen so auch zu ermöglichen, genau. Tragen dazu eigentlich sehr, also wir haben viel Möglichkeiten auch dazu beizutragen. Das ist gleichzeitig ist es für mich auch ein großes Privileg, weil man ist wie in dieser Funktion ein bisschen an einem Puls der Zeit. Man hat viel Gestaltungsspielraum, natürlich in gewissen Rahmenbedingungen. Man kann mitgestalten, man kann Leute begleiten in ihren Lehr- und Lernprozessen und man kann diese Kaskadeneffekte hoffentlich auch beobachten. Also es ist beides, es ist eine große Verantwortung, ein großes Privileg und das ist für mich sehr eng miteinander verzahnt und macht es eigentlich ganz, also für mich persönlich eine wunderschöne Tätigkeit.
Mhm. Vielen Dank, Olivia. Ich stelle die Frage weiter, gerade an Stefania Krameri. Wie ist das für dich oder was ist dabei wichtig bei der Ausbildung von Sprachlehrpersonen?
Ja, so in der Schweiz haben wir aktuell einen Lehrpersonenmangel. Und was man hier beobachtet, ist, dass Personen ohne Qualifizierung als Sprachlehrpersonen angestellt werden. Und besorgend finde ich das vor allem, weil um nachher im Unterricht wirklich professionell handeln zu können, dafür braucht man eine Qualifizierung. Und auf der anderen Seite haben wir Sprachlehrpersonen, die qualifiziert sind durchaus, aber aus wissenschaftlichen Ergebnissen, da wissen wir, dass zum Beispiel bei den Überzeugungen von diesen Lehrpersonen wir folgendes Problem haben, dass sie nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Und das ist natürlich sehr schade, weil wichtige Errungenschaften und Erkenntnisse der Wissenschaft nachher beim Sprachlehren nicht angewendet werden. Und deswegen, zurück zur Frage, finde ich, was für mich dass die Sprachlehrpersonenausbildung bedeutet, ist, ihnen fundierte wissenschaftliche Kompetenzen zu vermitteln, um nachher beim Sprachenlehren in der Schule wirklich professionell zu handeln. Und diese Kompetenzen, die müssen natürlich auch brauchbar sein. In der Welt der Praxis.
Mhm. Du erwähnst diese Professionalität, dieses Wissen, sehr spannend. Und von Olivia haben wir auch noch gehört, was es bedeutet, wenn sie es dann vielleicht umsetzen. Und ihr habt beide auch die Gesellschaft genannt. Es ist momentan Lehrpersonenmangel. Und natürlich auch bei den Sprachlehrpersonen. Was hast du da noch zu ergänzen? Wie ist es für dich, Vincenzo? Was ist wichtig bei der Ausbildung der Sprachlehrpersonen?
Ja, also ich denke, wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, sowohl für uns, die Lehrpersonen ausbilden, aber auch für die Studierenden, die einmal diese Sprachen unterrichten müssen. Wir wissen ja, nicht alle mögen Sprachen, nicht alle sind für Sprachen begabt und die künftigen Lehrpersonen arbeiten ja mit Kindern und Kinder erleben in der Schule, je nachdem, zum ersten Mal eine Begegnung mit einer Schulfremdsprache. Und da kann man ja schon vieles verderben. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass unsere Studierenden so vorbereitet werden, dass sie den Kindern ermöglichen oder dass sie es schaffen, bei diesem Frühfremdsprachenunterricht möglichst viele Türen und Fenster zu öffnen, damit diese Offenheit, die Kinder zu Beginn mitbringen für den Fremdsprachenunterricht, damit der auch weiter leben kann. Wir leben in einem viersprachigen Land offiziell, aber wenn wir jetzt zurückblicken, die Debatte, die es gegeben hat, die ist jetzt zwar ein bisschen abgeflautet, aber ich glaube fast, dass die irgendwann einmal wieder kommen wird. Also die ganze Frage, ja, sollen wir, müssen wir, ist es sinnvoll, Nationalsprachen in der Primarschule zu unterrichten oder wäre es besser nur Englisch, also dieses Ausspielen Nationalsprachen gegen Englisch, das ist schon eine problematische Sache. Und bei Sprachen ist es einfach so, da spielen immer auch, und ich glaube, das ist dann anders als bei anderen Fächern, da spielen auch immer so Emotionen und Einstellungen. Stefanie hat es ja gesagt, die Einstellung, die Emotionen, es gibt immer auch soziolinguistische, sprachpolitische Komponenten, die da mitspielen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das macht es eben so anspruchsvoll, aber auch spannend.
Ja, vielen Dank. Es ist sehr spannend zu hören, was ihr da zu sagen habt, was ihr für Meinungen habt. Und ihr habt sehr viel schon erwähnt. Die Politik, die Forschung, die Umsetzung. Genau zu diesen Themen, da möchten wir noch etwas näher eingehen.
Genau, Sie haben diese Herausforderungen angesprochen, die die PHs haben. Diesen vielfältigen Leistungsauftrag, den sie zu erfüllen haben. Wir haben dazu ein aktuelles Video gefunden, genau, in dem Studierende sich dazu äußern.
Campus in Muttenz. Hier studieren die angehenden Lehrer und Lehrerinnen von unserer Region. Mit dem Unterrichtsmodul sind aber viele von ihnen nicht zufrieden.
Für mich ist das Studium zu theoretisch.
Viele Module sind überflüssig und man fragt sich, was die denn überhaupt sollen.
Kaum vorhandene Praxisnähe, fehlende konkrete Bezugspersonen und teilweise sehr lehrberufentfernte Module.
Einige Module zeigen theoretische Ansätze auf, die so in der Praxis schlecht umzusetzen sind.
Die Pädagogische Hochschule, die PH, widerspricht dem. Praxisnähe sei gegeben, denn in jedem Studiumsjahr gibt es Praktikum. Das PH-Studium besteht aus 30% Praktika.
Alle Praktika und die begleitenden Veranstaltungen sind ja Teil des Studiums. Wir erhalten in der Lehrevaluation zu dem Punkt gute Rückmeldungen. Die PH verfügt über ein sehr innovatives Praxismodell zusammen mit den Partnerschulen. Und das erlaubt ja auch sehr viel Praxisnähe, quasi das Eintauchen in die Praxis. Praktische Fragestellungen sind aber auch in anderen Modulen immer wieder ein Thema.
Die Praktika, die jeweils direkt im Klassenzimmer stattfinden, sind beliebt bei den Studierenden. Die meisten Befragten geben an, dass es der lehrreichste Teil an der PH-Ausbildung sei. Weniger gut werden die Dozierenden gewertet.
Die Dozierenden verstehen zum Teil nicht, was wir als angehende Lehrpersonen für Informationen oder Austausche benötigen würden.
In den Seminaren wird oft Stoff vermittelt, zum Beispiel wie man gut unterrichtet, der aber von den Dozierenden selbst nicht so ausgeführt wird. Ich habe das Gefühl, dass es sich die PH manchmal sehr leicht macht.
Die PH entgegnet.
Die Rückmeldung aus der Lehrevaluation geben uns Grund dafür, davon auszugehen, dass die Qualität und das Engagement der Dozierenden stimmt. Die PH hat einen vierfachen Leistungsauftrag. Und es ist eine Stärke von der PH und von der Dozierenden, dass sie sowohl in der Berufspraxis, aber auch in der Wissenschaftspraxis verankert sind. Es kann Ausreißer geben, die sind möglich. Aber dort ist dann Führungsarbeit gefragt. Und Studierende haben immer die Möglichkeit, im Gespräch mit Institutsleiterinnen und Institutsleitern so Sachen anzusprechen.
Das Ziel, Lehrperson zu werden, steht bei den Befragten im Fokus.
Ich würde die PH nochmals machen, aber nur, weil ich das Ziel vor Augen habe.
Weil ich den Beruf liebe, nicht aber wegen dem Studium.
Für den späteren Beruf ja, ansonsten nein. Das zeigt sich auch in den Einschreibungszahlen.
Vor 10 Jahren hat die PH ungefähr 2'800 Studierende gehabt. Jetzt haben wir 3'600 Studierende, sogar ein bisschen mehr. Also das ist jetzt in den letzten 10 Jahren ein Wachstum von knapp 30%. Die Anmeldezahlen in Mutten sind stabil. Wir haben in den vergangenen Jahren jeweils um die 500 Studierende gehabt. Also zum Beispiel vorletztes Jahr sind es um die 600 gewesen, dieses Jahr sind es über 500. So Schwankungen sind normal.
Der Lehrpersonenmangel löst das aber noch nicht. Damit PA an ihren Kritikpunkten arbeiten kann, müsste die Erziehungsdirektorenkonferenz nationale Anpassungen vornehmen. Da hat PA Nordwestschweiz allein nämlich wenig Handlungsraum.
Ja, zu theoretisch, zu wenig praxisnähe, das sind gängige Aussagen von Studierenden von den PHs. Nun möchten wir gerne von Ihnen erfahren, wie Sie mit diesem Spannungsfeld Forschung-Praxis umgehen. Sie arbeiten ja aktuell an spannenden Projekten zu dieser Thematik. Können Sie uns ein bisschen etwas über Ihr Projekt Quattro erzählen, Stefania und Vincenzo?
Ja, gerne. Vielleicht noch kurz was zum Video. Ich finde, die Berufspraxis, die ist schon Praxis, aber es geht mehr um die Inhalte, die in den Modulen vermittelt werden. Und da brauchen wir wirklich Dozierende, die diese Verbindung eben zwischen Theorie und Praxis selber machen können und wissen, welche Inhalte sind später wichtig. Und das machen wir durchaus in Quattro, aber beim Teilprojekt von Vincenzo eher. Bei mir geht es eben um diese Verbindung zwischen Forschung und Praxis. So wirklich das Forschen, weil an einer PA da wird auch geforscht und nicht nur gelehrt. Und ja, im Projekt Quattro möchten wir, dass die Forschungsergebnisse, fachdidaktische Forschungsergebnisse, nachher auch in der Praxis Anwendung finden. Und damit dies wahrscheinlich stattfinden kann, da muss man entweder schon von Anfang an auf diese Anwendung zielen, zum Beispiel mit anwendungsorientierten Forschungsansätzen oder mit partizipativen Ansätzen, bei denen es darum geht, Akteurinnen und Akteure aus der Praxis, wie zum Beispiel Lehrpersonen, aktiv ins Forschungsprojekt zu involvieren. Genau, und da kann man diese Verbindung schaffen. Das sieht man, da braucht man eine doppelte Expertise. Man braucht eine Expertise aus der Wissenschaft und eine Expertise aus der Praxis. Man braucht das sogenannte doppelte Kompetenzprofil. Man muss wissenschaftsfundiert forschen können, aber man braucht auch Praxisorientierung. Und die ist entweder in einer Person zu finden, die sowohl Forschung betreiben kann, als auch die Bedürfnisse der Schule und der Lehrpersonen, der Kinder gut kennt. Oder man kann es, und das ist, was wir jetzt machen in meinem Teilprojekt, man kann es so lösen, dass Forschende zusammen mit Lehrpersonen arbeiten und zusammen versuchen, ein Problem aus der Praxis zu lösen. Bei uns geht es zum Beispiel um die Umsetzung von Sprachvergleichen mit Primarschulkindern. Sprachvergleiche, das sind aus Sicht der Lehrperson eine Vermittlungsstrategie und aus Sicht der Kinder eine Sprachlernstrategie. Es geht darum, Sprachen miteinander zu vergleichen und über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen zu reflektieren, damit das Ziel zu erreichen, dass der Lernprozess effizienter wird. Ich mache mal ein konkretes Beispiel beim Wort zu, Restaurant. Da haben wir auf Italienisch Ristorante, auf Deutsch auch Restaurant, auf Französisch auch. Wenn man das, diese Wörter miteinander vergleicht mit den Kindern, da lernen sie das Wort, so die Fremdwörter, schneller. Genau. Und jetzt geht es darum, wie können wir das Theoretische, so die Theorie über Sprachvergleiche, in der Schulpraxis umsetzen, damit es auch wirklich gelingt, dass die Kinder das schneller lernen. Und dafür brauchen wir die Expertise von Lehrpersonen. Auf der anderen Seite brauchen Lehrpersonen auch ein bisschen so ein elementares Verständnis von der Welt der Wissenschaft, um forschen zu können. Und jetzt sind wir dran, zu schauen, ob durch die Teilnahme, aktive Teilnahme an einem Forschungsprojekt die Primarlehrpersonen, bei uns ist die Primarstufe die Zielstufe, genau, ob sie eben elementares wissenschaftliches Wissen erwerben, um so nachher zu festen Forschungspartnerinnen und Partner zu werden für eben die fachdidaktische Forschung, die so zu praxistauglichen Resultaten kommen sollte, die nachher auch für die Theoriegestaltung, aber auch für die Lehre an einer PA wichtig sein sollten.
Sehr gut, vielen Dank. Vincenzo, können Sie noch über Ihr, kannst du noch über dein Teilprojekt etwas sagen?
Ja, vielleicht sage ich zuerst aber kurz etwas zum Gesamtprojekt, damit es auch im Kontext steht. Das ist ein projektgebundenes Projekt, das mitfinanziert wird von Swiss University. Und im Programm 2020-2024 von P11. Und dieses Projekt heißt Quattro, weil wir an diesem doppelten Kompetenzprofil arbeiten, und zwar aus vier Perspektiven. Oder wir versuchen, vier Akteurinnen mit einzubeziehen. Und das sind, wie schon Stefania angedeutet hat, einerseits Dozierende, dann Lehrpersonen, aber auch Forschende und nicht zuletzt Studierende. Und das machen wir in zwei Teilprojekten. Das Teilprojekt Forschung hat jetzt Stefania erläutert. Beim anderen Teilprojekt, das heißt Tandem, das ist keine Neuerfindung, das haben auch schon andere pädagogischen Hochschulen versucht. Da geht es um ein Kooperationsmodell zwischen Dozierenden und Lehrpersonen, aber bei uns jetzt ganz speziell in einem Fachdidaktikmodul. Das heißt, ich unterrichte Fachdidaktik Fremdsprache Italienisch, und zwei Lehrpersonen, die Italienisch auf der Primarstufe unterrichten, die gestalten und konzipieren und erteilen zum Teil dieses Modul zusammen mit mir oder mit einer anderen Dozierenden, die auch dieses Fach unterrichtet. Und da versuchen wir wirklich, diese beiden Welten zusammenzubringen, die Welt der Wissenschaft, der fachdidaktischen Wissenschaft und die Welt der Schulpraxis. Dass wir das zusammenbringen und die Studierenden merken dann, dass das, was ich ihnen als Theorie präsentiere, dass dann das auch einen ganz klaren Bezug hat zur Praxis. Und die Lehrpersonen werden sozusagen gezwungen, dann auch zu reflektieren, was wir jetzt im Modul durchnehmen und was sie allenfalls dann auch in ihrem Schulzimmer ausprobieren oder vorbereiten und dadurch dann auch merken, aber jetzt hat doch der Todisco von didaktischen Prinzipien gesprochen, und dann fragen sie sich ja, also wie ist es dann bei mir? Also wie setze ich diese didaktischen Prinzipien überhaupt um? Also dass sie die didaktischen Prinzipien nicht umsetzen, aber sie machen das sehr, wie soll ich sagen, sehr unbewusst und nicht explizit. Und da passiert es jetzt eben, dass plötzlich dann so dieses Bewusstsein, also was ich mache, hat auch eine ganz wichtige fachdidaktische Komponente, und durch dieses Projekt versuchen wir das voranzutreiben.
Ja, sehr schön. So kann gut diese Verknüpfung gemacht werden, eben zwischen Praxis und Forschung. Ist das Projekt Quattro eher eine Ausnahme oder gibt es da auch andere PHs, die solche Projekte anstreben? Oder?
Also gibt es verschiedene PHs, die das machen, aber auch andere Institutionen. Es gab ja schon ein erstes Programm 2017, 2020 und da gab es 8 Projekte in dieser Richtung. Das, was am ähnlichsten ist zu dem, was wir jetzt machen, war das Projekt der PH Nordwestschweiz und PH St. Gallen war auch dabei und Zürich. Und dort hieß es auch Tandem als Kooperationsmodell. Sie haben das gemacht. Es gibt andere, die in anderen Formen das gemacht haben. Also es ist also durchaus etwas, was jetzt im Moment sehr aktuell ist. Und deswegen hat auch Swiss University auch jetzt eine zweite Runde lanciert. Also jetzt sind wir in der zweiten Runde 2020 bis 2024.
Olivia, du hast dich im Rahmen deiner Dissertation damit beschäftigt, wie man die Ausbildung der Lehrpersonen mehr mit den wirklichen Bedürfnissen im Beruf in Einklang bringen kann. Kannst du uns darüber noch etwas berichten?
Mhm. Also meine Dissertation war angesiedelt an der Fachstelle für berufsspezifische Sprachkompetenzen von Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichtet. Und diese Fachstelle hat seit etwa 2010 ein Kompetenzprofil erarbeitet. Das hat 5 Handlungsfelder. Es ist ein Portfolio mit ganz vielen Can-Do-Deskriptoren. Es basiert auf einer großen Bedarfsanalyse, die durchgeführt wurde. Und anhand dieser Bedarfsanalyse wurden dann diese 5 Handlungsfelder ausdifferenziert. Die beschreiben eigentlich ganz detailliert, welche fremdsprachlichen Kompetenzen, die spezifisch sind für den Lehrberuf, Lehrpersonen benötigen, damit sie Fremdsprachenunterricht effektiv realisieren können. Und ich habe meine Dissertation zu einerseits diesen Kompetenzprofilen durchgeführt. Als Teilprojekt von der Fachstelle wurde auch ein Fremdbeurteilungsraster entwickelt, welches benutzt werden kann, um diese fremdsprachlichen berufsspezifischen Kompetenzen zu erheben, aber auch zu evaluieren. Und ich habe vor allem einen sehr genauen Blick auf dieses Raster geworfen. Es hat verschiedene Kriterien. Es ist ein analytisches Raster und es hat eine Reihe an so klassisch formalen linguistischen Kriterien wie Wortschatz, Aussprache, grammatikalische Richtigkeit, also Accuracy, Flüssigkeit und so weiter und ein sogenanntes indigenes Kriterium. Das ist ein Kriterium, das eben ganz es kommt aus dem Language for Specific Purposes Language Testing Bereich und das beschreibt ein Kriterium, das aus dem Kontext herausgewachsen ist. Und dieses indigene Kriterium ist der Adressatenbezug Lernende. Das beschreibt, inwiefern es einer Lehrperson gelingt, den sprachlichen Ausdruck den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Also so etwas zu sagen in der Fremdsprache, damit die Schülerinnen und Schüler das auch verstehen. Und in meiner Studie hat sich vor allem herausgestellt, dass einerseits das Konstrukt berufsspezifische Sprachkompetenzen sehr schwer zu fassen ist. Ziemlich vage, obwohl durch diese Kompetenzprofile schon geschärfter, als es vorher war. Es ist nicht nur schwer zu konzeptualisieren, aber es ist besonders schwer, es zu prüfen, es zu erfassen, es zu testen. Insbesondere eben auch dieses spezifische indigene Kriterium Adressatenbezug Lernende. Es hat dort ganz große Rater-Variabilität ergeben. Also wenn man 4 unabhängige Rater dieses Kriterium angewendet haben, da kam überhaupt keine Inter-Rater-Reliabilität zum Vorschein, also gar keine. Und es ist aber eigentlich auch ziemlich verständlich, wenn man denkt, dass man aus der Außenperspektive evaluieren muss, ob jetzt das Kind, wo wir wahrscheinlich nicht so viel darüber wissen, ob das Kind jetzt diese fremdsprachliche Äußerung verstanden hat oder nicht. Und wie können wir das wissen, ohne dass wir die Kinder selber befragen? Das ist ein bisschen ein Anstoß für die weiterführende Forschung. Wie können wir erfassen, ob eine sprachliche Äußerung Adressaten gerecht ist. Wahrscheinlich müssen wir die Kinder fragen. Wahrscheinlich müssen wir die RezipientInnen fragen. Genau, das ist so ein bisschen, womit ich mich beschäftigt habe. Es ist aber auch sehr, also es war ein sehr spannendes Projekt und hat einfach auch gezeigt, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Schon nur mal zu differenzieren, dass eben Lehrpersonen tatsächlich auch noch zusätzlich zu allgemeinen fremdsprachlichen Kompetenzen ganz spezifische Kompetenzen sich aneignen müssen, die im Fremdsprachenunterricht zentral sind.
Mhm. Und wird dieses Sprachkompetenzprofil in der gesamten Schweiz angewendet oder ist das nur an gewissen PHs? Oder?
Das ist an gewissen PHs. Also es gibt Empfehlungen von der EDEKA und von Swiss Universities, dieses Kompetenzprofil in der Vermittlung, also in der Lehrpersonenausbildung anzuwenden und auch, dass diese Kompetenzen, wie sie in den Profilen aufgelistet sind, zu den Austrittskompetenzen von angehenden Lehrpersonen gehören. Es wird in vielen PAs angewendet, aber es ist nicht durchgehend, also es ist keine Pflicht. Und es gibt aber jetzt auch Projekte, also ein spezifisches Projekt, das sich mit dem Entwickeln von einem Test beschäftigt, welcher dann in Zukunft einmal idealerweise ganz schweizerisch, gesamtschweizerisch eingesetzt werden könnte, damit eben diese Fremdsprachenkompetenzen auch zertifiziert werden können, damit wir einen Ausweis haben, nebst den klassischen Zertifikaten, die dann konstruktvalider sind. Also die zeigen, wir haben das jetzt ausgewiesen, was die Lehrpersonen tatsächlich im Unterricht benötigen und nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen allgemeine Fremdsprachenkompetenzen.
Sehr spannend, vielen Dank. Jetzt habt ihr Olivia, Stefania und Vincenzo alle auch die Kompetenzen einer Lehrperson erwähnt, und zwar aus verschiedenen Sichtweisen. Einerseits auch die linguistische, was sollte eine Sprachlehrperson überhaupt für linguistische Kompetenzen haben. Aber wir haben auch gehört, bei euch zwei, diese Verbindung von Forschung und Praxis, da erwarten Sie auch von den Studierenden und von den Lehrpersonen, dass sie auch etwas von der Forschung verstehen, weil sie setzen das ja dann um. Mich würde interessieren, was sind da die größten Herausforderungen bei dieser Zusammenarbeit? Vielleicht Vincenzo oder Stefania, wer möchte sich dazu äußern?
Also wir haben jetzt dieses Experiment, ich nenne es mal so, in Tandem, wir haben es jetzt einmal durchgeführt in einem Modul und wir haben auch die Studierenden befragt und da waren die Reaktionen durchaus sehr positiv. Das heißt, die Studierenden haben gesagt, dass sie in dieser Form sehr wohl den Bezug zur Praxis wahrgenommen haben und dass sie das auch so erlebt haben. Das Problem ist, dass wir noch schauen müssen, wie wir das genau von einem Praktikum abgrenzen. Weil diese Lehrpersonen, die zu uns gekommen sind, die konnten sich nicht immer wirklich von ihrer Rolle als Praxislehrpersonen lösen. Und das mit dem Praktikum ist immer so eine Sache, oder? Ich meine, im Praktikum kann auch passieren, dass man negative oder schlechte Angewohnheiten mitnimmt oder kopiert. Das ist ja, ein Praktikum ist viel oft auch ein Nachahmen. Und im Modul geht es viel, viel mehr um die Reflexion. Und da haben wir Momente gehabt, wo es wirklich, also ich fand es dann sehr, sehr spannend, oder? Weil dann ich gemerkt habe, dass es so ein bisschen reibt, weil die Lehrpersonen vergessen haben eben, dass sie nicht Praxislehrpersonen in diesem Moment sind, sondern dass sie sich eben der Theorie annähern sollten und diese reines Praxisverständnis verlassen müssten. Und das haben dann auch die Studierenden auch zurückgemeldet, dass die Rollen besser definiert werden müssen. Also wir müssen noch ein Modell finden, das dann auch wirklich funktioniert. Was die Forschung anbelangt, ich meine, Stefania und ich arbeiten auch an anderen Forschungsprojekten. Wir versuchen immer, was wir in den Forschungsprojekten machen, auch zurückzuführen in den Unterricht. Also wir haben beispielsweise Sprachlernbiografien von Studierenden ausgewertet. Das war eine qualitative Studie zu Sprachlernbiografien. Und wir haben dann das in Modul zurückgebracht. Das heißt, wir haben den Studierenden gezeigt, was wir genau gemacht haben und was dabei herausgekommen ist. Und wir haben dann ihnen auch aufgezeigt, also was für uns wichtig war, nämlich zu verstehen, mit welchen Überzeugungen zum Sprachenlernen, zum Fremdsprachenunterricht Sie Ihre Ausbildung beginnen, mit welchen Erfahrungen, weil wir wissen ja von der Fachliteratur, dass die eigenen Überzeugungen sehr wohl auch den eigenen Unterricht dann beeinflussen können. Und als Sie das gemerkt haben, dass wir das deswegen machen und dass das Ihnen auch etwas bringt dann im Modul, dann war dieser Aha-Moment war dann gegeben und es war dann sehr spannend dann auch mit Ihnen darüber zu sprechen und auch zu reflektieren, was jetzt da genau gemacht wurde. Also das müssen wir immer wieder versuchen, dass wir mit den Studierenden forschen oder auch die Studierenden beforschen, muss ich auch sagen, aber dann, dass das auch immer wieder zurückkommt und transparent gemacht wird.
Ja, für mich im Teilprojekt Forschung jetzt so die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, das Forschen mit den Lehrpersonen, da sehe ich zwei Herausforderungen. Eine ist, eine sogenannte gemeinsame Sprache zu sprechen. Wenn ich zum Beispiel von Ihnen verlange, dass Sie eine Unterrichtssequenz erproben, dann dürfen Sie diese nicht spontan ändern. Genau, solche Probleme. Oder wenn ich zum Beispiel mal was mit den Schülerinnen und Schülern erprobe als Forscherin, da darf ich auch nichts spontan ändern. Ich selber. Genau. Aber das ist eben ein Lernprozess, da wir nehmen uns auch auf, wir filmen uns und nachher reflektieren wir darüber und das ist sehr spannend, aber schon noch eine Herausforderung. Oder zum Beispiel, wenn ich von Sprachvergleichen spreche, da denke ich an so theoretischen Konstrukte und sie sehen was ganz anderes. Genau. Und eine andere Herausforderung, das ist beim Forschen, ich muss nicht nur, das muss nicht nur zu Gewinnen für die Forschung führen, aber auch für die Schulpraxis. So, die Lehrpersonen müssen auch einen Sinn drin sehen für die Schulpraxis. Und deswegen versuchen wir immer auch Unterrichtsmaterialien, die wir erproben, nachher zu veröffentlichen, so für andere Lehrpersonen zugänglich zu machen. Und das motiviert sie unglaublich mitzumachen. Sie machen das, glaube ich, nicht für die Forschung, aber für die Praxis. Aber natürlich sind sie als Praxisexpertinnen und Experten für die fachdidaktische Forschung sehr wertvoll.
Wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen kann, diese wichtige Erfahrung auch bei mir, die eben gleichzeitig eine Herausforderung ist, wenn ich jetzt in diesem Tandemprojekt den Leistungsnachweis nehme einmal, oder? Das ist ja zentral in einem Modul für die Studierenden. Wenn ich das alleine mache, also ohne das jetzt im Tandemmodell, dann kann ich sehr wohl diesen Leistungsnachweis beurteilen nach bestimmten Kriterien, die ich vorgebe. Ich kann schauen, ob jetzt diese didaktischen Prinzipien eingehalten werden, ob es gut geplant ist. Aber ob das jetzt wirklich, und da muss ich ehrlich sein, ob das jetzt wirklich umsetzbar ist, ob das wirklich funktionieren könnte im Schulzimmer, das kann ich nicht sagen, wirklich. Und das bedeutet also, dass es nicht nur um dieses doppelte Kompetenzprofil bei den Lehrpersonen geht, sondern es geht auch um das doppelte Kompetenzprofil von uns, von den Dozierenden. Das heißt, wir müssen dadurch erfahren und erkennen, was auf der Zielstufe genau passiert. Und wir müssen auch erkennen, welche Zusammenhänge da vorhanden sind und ob die Methoden, die wir theoretisch jetzt hier den Studierenden beibringen, ob diese dann auch funktionieren. Und eine Anekdote, diese Studierenden haben dann ihre Leistungsnachweise dann präsentiert und die Lehrpersonen haben sie zum Teil, ich muss es jetzt so sagen, auseinandergenommen, oder? Also das war dann wirklich, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, oha, jetzt entgleitet mir die Sache, oder? Weil es ging wirklich so hart auf hart. Das heißt, die Lehrpersonen haben eben in diesem Moment vergessen, dass sie nicht Praxislehrpersonen sind, sondern dass sie reflektierend mitarbeiten müssen. Aber sie haben dann ganz klar und dezidiert gesagt, so funktioniert das überhaupt nicht. Also wenn du das so machst mit den Kindern, dann geht das schief aus diesem Grund. Und die Studierenden waren so dann fast ein bisschen betupft am Schluss, oder? Aber wir haben dann das miteinander diskutiert und dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben das noch nie erlebt, dass jemand einen Leistungsnachweis von uns so genau angeschaut hat und auch so detailliert zurückgemeldet hat.
Danke. Es klingt so, als müsste es natürlich ein Miteinander sein zwischen all diesen Akteurinnen. Da habe ich noch ein Zitat, das ich sehr passend finde, von Martina Zimmermann ist es. Sie hat vor kurzem einen Sammelband zusammen mit Jezabel Robin herausgegeben, wo es die wissenschaftlichen Positionen an welchen wissenschaftlichen Positionen orientiert sich die Praxis. Und das Zitat von Martina Zimmermann heißt, es herrscht immer noch die Vorstellung, dass Didaktik dazu da ist, Rezepte zu liefern. Ich höre das auch sehr oft von Lehrpersonen und ich habe es auch ein bisschen herausgehört hier. Und trotzdem ist es für die Lehrpersonen, für die in der Praxis sind, wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, diese Umsetzung und vielleicht auch deshalb dieses Rezeptdenken. Aber es wird mehr erwartet, allgemein die Kompetenzen einer Sprachlehrperson. Das haben wir schon kurz angesprochen. Vielleicht habt ihr noch etwas zu ergänzen. Allgemein gibt es eine Harmonisierung schweizweit bezüglich der Kompetenzen einer Sprachlehrperson?
Ja, genau, hier gibt es ja auch so ein bisschen ein Spannungsfeld, weil einerseits versucht man ja mit HAMUS eben in der Schweiz das alles zu harmonisieren, dass es alle gleich machen. Gleichzeitig haben wir ja unterschiedliche Sprachregionen, wo eben eine unterschiedliche Sprachpolitik herrscht, wo es Unterschiede gibt. Wie erleben Sie dieses Spannungsfeld? Und ja, vielleicht Olivia zuerst. Ja.
Also ich kann es eigentlich noch ein bisschen vertiefen vielleicht. Was ich jetzt aus meiner Perspektive gut kenne, ist dieses Projekt mit dem Testen von berufsspezifischen Sprachkompetenzen. Und das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, dieses Kompetenzprofil, das wurde so entwickelt, dass es eben sprachraumübergreifend in allen Sprachen erhältlich ist und eben auch eine Harmonisierung über die Sprachen hinweg, über die Sprachgrenzen hinweg anstoßt. Und dass man dieses Zertifikat, das in Entwicklung steht, dass das eben in den verschiedenen Landessprachen schlussendlich dann vorhanden sein sollte, damit eine faire und vergleichbare Austrittsschwelle schweizweit eingeführt werden kann und dass damit dann auch die Zertifikate, falls die mal ausgestellt werden sollten, dass die eben auch vergleichbar sind über die Sprachregionen hinweg. Also dort gibt es eine Anstrebung an Harmonisierung und das lehnt sich eben an diese Empfehlungen der EDEKA und von Swiss Universities. Also da das ist auch ein Kooperationsprojekt, besonders jetzt stark mit der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz, aber auch die Pädagogische Hochschule Luzern ist dabei involviert und die SUPSI auch. Genau. Und da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen. Und es ist aber ein langes und sehr anspruchsvolles Projekt, das schon am Laufen ist, aber es gibt noch sehr viel Arbeit zu tun. So. Mhm.
Genau. Vielen Dank.
Gerne.
Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also in der Schweiz zu harmonisieren ist nicht so einfach. Nehmen wir als einfach so mal als Beispiel, damit man sieht, auch wie das genau abläuft, wenn wir jetzt den Kanton Graubünden nehmen, oder? Ja, also wenn ich jetzt Kanton Graubünden nehme und sage, wir haben drei Sprachregionen, wir haben drei verschiedene Schulsprachen, wir haben also auch das Modell 3.5, das heißt ab der dritten Klasse eine erste Kantonssprache und ab der fünften Klasse dann Englisch. So weit, so gut, schön harmonisiert. Was passiert jetzt aber? Wenn wir jetzt vergleichen, im italienischen Sprachraum, wo Deutsch die erste Fremdsprache ist, ab der dritten Klasse, da sind die soziolinguistischen Voraussetzungen so anders als im deutschsprachigen Teil, weil ein Kind in Italienisch Bünden muss möglichst gut Deutsch lernen, wenn es dann später weiterführende Schulen besuchen möchte. Vor allem, was die Berufsschulen anbelangt. Ein Jugendlicher, eine Jugendliche aus Italienisch Bünden muss fast immer ins deutschsprachige Raum gehen, um eine Berufslehre zu absolvieren. Und dort ist es ganz wichtig, dass es gut Deutsch kann. Für ein deutschsprachiges Kind oder für ein Kind, das im deutschsprachigen Teil zur Schule geht, ist umgekehrt aus einer soziolinguistischen Betrachtung nicht so wichtig, Italienisch zu können. Also da ist dann Englisch schon viel, viel spannender und wichtiger. Dann seht ihr, da sind die Voraussetzungen ganz anders. Und sprechen wir nicht von den Romanischsprachigen, die zweisprachige Schulen besuchen und möglichst gut Deutsch können müssen und möglichst darauf achten, auch dass das Romanische nicht verloren geht. Und das in Einklang zu bringen, das ist unheimlich anspruchsvoll und schwierig. Und wir an der Pädagogischen Hochschule Graubünden in Chur, wir sind täglich mit solchen Fragen konfrontiert. Wir befassen uns jetzt auch mit der Idee eines Projekts, wo wir mal schauen möchten, ja, was bedeutet es denn genau, Italienisch im deutschsprachigen Raum zu lernen? Also welche Vorstellungen herrschen da überhaupt? Ist es wahr, dass die Leute denken, dass Italienisch überflüssig ist, dass man es einfach machen muss, weil es so im Bildungssystem steht? Also das sind so alles wichtige Fragen, die dann zuletzt dann auch mit der Didaktik zusammenhängen, weil diese Sprachen müssen dann auch unterrichtet werden.
Ja, ich glaube, wenn ich mich daran anschließen kann, die Kompetenzen der Lehrpersonen, die hängen von dem ab, was man von den Kindern ja verlangt. Und Sie haben es gesehen, zum Beispiel in Italienisch Bünden, da müssten Kinder theoretisch sehr gut Deutsch können. Ansonsten sind sie nachher einer sprachbedingten Bildungsbenachteiligung ausgesetzt. Genau, und dementsprechend müssten auch Italienisch-Bündner Deutschlehrpersonen sehr gut Deutsch beherrschen. Und eben auf der anderen Seite haben wir in Deutschbünden Lehrpersonen, die Italienisch unterrichten, und da wird von den Kindern so vom Lehrplan aus dasselbe verlangt, aber vielleicht ist es nicht wirklich dasselbe nachher in der Praxis. Da müssen sie auch nicht so gut Italienisch können. Genau. Und ja, ich glaube, eine Harmonisierung ist schon vorgesehen. Aber eben, wie Vincenzo so schon gesagt hat, es hängt wirklich auch vom Bedürfnis der Kinder so ab, was nachher die Lehrperson wissen muss. Wenn man zum Beispiel denkt, dass ein Kind sehr gut Deutsch lernen muss, in Italienisch bünden, da wäre zum Beispiel die Immersion eine sehr gute Lösung. Aber da braucht eine Lehrperson sehr gute Deutschkenntnisse, um alle Fächer auf Deutsch unterrichten zu können. Genau.
Das sind also die soziolinguistischen Aspekte sehr entscheidend, ja, bei dieser Frage. Ja,
ich würde vielleicht noch gerne ganz kurz zu den Lehrmitteln kommen. Jetzt haben wir über sehr viel über Didaktik und Methoden gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit den Lehrmitteln aus? Ich bin jetzt nicht sicher, wer von euch da vielleicht mehr dazu sagen kann. Wird das gleichzeitig, in Graubünden haben wir gehört, gibt es Module, die man da gestartet hat, werden auch die Lehrmittel gleichzeitig kreiert? Und vielleicht zuerst mal Vincenzo oder Stefania.
Also im Kanton Graubünden sind wir Weltmeister im Lehrmittel produzieren. Stellen Sie sich mal vor, wir haben zum Teil Lehrmittel in 8 Sprachen. Wo gibt es das sonst? Wir haben ein Mathematikbuch, das in den 5 romanischen Idiomen plus Romansch Gijun, Deutsch und Italienisch. Also es sind 8 Versionen. Wir müssen ja immer schauen, dass wir Lehrmittel haben in allen 3 Sprachen. Das heißt, es gibt immer Übersetzungsarbeiten, Anpassungsarbeiten. Wir haben jetzt dieses riesige Projekt gehabt von Romanisch, dieses Lehrmittel heißt Mediomatics. Da hat man Lehrmittel gemacht von der zweiten Primarschule bis in die dritte Sekundarklasse. In allen 5 Idiomen, also können Sie sich vorstellen, wie viele Bücher und Arbeitshefte und Grammatiken da gemacht wurden. Dasselbe machen wir jetzt auch fürs Italienische, da haben wir aber keine Varianten, das ist ein Italienisch-Buch für Italienischbünden. Aber auch das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, jetzt sind wir 2022. Und Italienischbünden hat bis jetzt kein Lehrmittel für die italienische Sprache gehabt. Und das ist die Schulsprache, oder? Also dann geraten wir im Bereich der Benachteiligung, der Diskriminierung, weil ein Lehrbuch für Deutsch, das hat es ja, gibt es schon lange, aber ein einheitliches Lehrmittel Italienisch, das nicht. Nicht zu sprechen, was die Lehrmittel in der Fremdsprache sind. Da in Graubünden sind wir ja die Einzigen, die Italienisch als Fremdsprache in der Primarschule haben. Im Kanton Uri ist das ein Pflichtwahlfach, aber obligatorisch ist es nur in Graubünden. Und auch da zaudern wir ziemlich mit den Lehrmitteln, weil wir müssen immer wieder versuchen, das irgendwie anzupassen, auch die Schnittstellenproblematik zu lösen. Und ich glaube, irgendwann wird man auch für die Fremdsprache Italienisch ein Lehrmittel haben, weil wir haben einfach noch nicht wirklich die absolute Lösung, wo man sagen kann, das sind wirklich alle zufrieden damit.
Ja, Weltmeister, da bin ich mir nicht ganz sicher. Eigentlich haben wir einen Mangel an Lehrmitteln, die konform mit dem Lehrplan 21 sind. Das Problem ist wirklich das, dass Graubünden zur Sprachregion Deutschschweiz gehört. Aber eigentlich Romanischbünden und Italienischbünden zu dieser Region nicht gehören. Und eben zum Beispiel zurück zu Italienischbünden, das ist die einzige Region, die Deutsch als Fremdsprache hat. Und eben da haben wir noch kein Lehrmittel, das Lehrplan 21 konform ist, um Deutsch zu unterrichten. Und deswegen haben wir auch hier kaum mehrsprachigkeitsdidaktische Inhalte drin. zum Beispiel, was ja eine Neuerung, die zusammen mit dem Lehrplan 21 gekommen ist quasi. Genau. Wie Vincenzo gesagt hat, im Bereich Italienisch als Schulsprache, da sind wir oder sind meine Kolleginnen und Kollegen dran, was zu entwickeln, was mich natürlich sehr freut. Aber eben, wir müssten schon ein bisschen Gas geben.
Ja, also ich möchte auch nicht irgendwie ein schlechtes Bild jetzt hier abgeben. Wir arbeiten sehr eng zusammen, auch mit dem Lehrmittelverlag des Amtes für Volksschule. Und die Sache ist einfach komplex, wenn man drei Sprachen als Schulsprache hat. Und ich weiß und ich spüre das auch immer, dass sie sehr, sehr bemüht sind, das zu machen. Aber das ist eine Herausforderung. Ich meine, nur schon zuerst ein Lehrmittel zu bestimmen und dann zu schauen, ja gut, jetzt haben wir das Lehrmittel, aber wir haben es nicht für Italienisch und für Romanisch. Also was machen wir? Übersetzen wir es? Und übersetzen ist auch nicht so einfach, wenn man ein ganzes Lehrmittel übersetzen muss. Oder finden wir etwas anderes? Also Sie sehen, es ist sehr, sehr komplex. Die Bemühungen sind da und ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung, aber die Arbeit ist enorm.
Es ist natürlich auch bildungspolitisch von Bedeutung. Wir haben gehört, im Kanton Graubünden sieht es so aus. Diese methodisch-didaktischen Ansätze sollten ja aber eigentlich vorkommen in einem Lehrmittel. Wie siehst du das, Olivia? Du hast ja da an diesem berufsorientierten Sprachkompetenzprofil gearbeitet. Hat dir das gefehlt, auch in den Lehrmitteln, oder kommt das auch vor, integriert?
Also das Problem an Dissertationen ist, dass man sich so tief mit einem Thema beschäftigt, dass man schlussendlich sehr viel über fast nichts weiß. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass Lehrmittel, dass ich wirklich keine kompetenten Aussagen zu Lehrmitteln, insbesondere in Bezug auch auf berufsspezifische Sprachkompetenzen machen kann. Ja.
Vielleicht, wenn ich darf, kurz gerne, schnell dazu noch etwas, weil wir beschäftigen uns ja sowohl Stefania wie auch ich, wir beschäftigen uns mit Mehrsprachigkeitsdidaktik. Und man kann den Vorwurf formulieren, der ist auch wissenschaftlich belegt, dass dieses Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik eingeführt, implementiert wurde, ohne, und da sind wir wieder dann bei der Wissenschaft, ohne dass wir wirklich empirische Daten haben darüber, ob jetzt das wirklich funktionieren kann oder nicht. Das ist mal das eine. Und eine Lehrperson, wenn sie etwas umsetzen will, dann findet sie das in den Lehrmitteln. Wenn das nicht in den Lehrmitteln ist, dann kann sie das nicht machen. Und es gibt eine interessante Studie von Elisabeth Payer und Barras, die haben mal geschaut, was gibt es denn in den Lehrmitteln bezüglich Mehrsprachigkeitsdidaktik. Und ich denke, wenn wir so wirklich mal schauen würden durchs Band, was in den Lehrmitteln an Mehrsprachigkeitsdidaktik drin ist und vor allem an Mehrsprachigkeitsdidaktik, die auch aber erwerbsorientiert ist, dann ist es noch nicht so viel. Und man kann eigentlich nicht von den Lehrpersonen erwarten und auch nicht verlangen, dass sie etwas umsetzen, wo sie aber keine Instrumente haben, um das zu machen. Und daran müssen wir stark arbeiten, dass wir so weit sind, dass wir Lehrmittel oder Lehrmaterialien haben, wo wir wissen, dass die funktionieren und wo wir wissen, das macht jetzt eben gerade Stefania in ihrem Projekt, wo wir wissen, die bringen uns etwas aus der Perspektive der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Mhm.
Danke, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, noch viel, viel länger darüber sprechen und diskutieren. Wenn ich auf die Uhr schaue, müssen wir, glaube ich, in die Richtung einer letzten, sehr interessanten Frage gehen, die das vielleicht auch ein bisschen abrundet. Vincenzo, du hast schon gesagt, was vielleicht offen bleibt, welche Tendenzen, was wichtig ist, jetzt gerade am Schluss.
Genau, also wir wollten Sie da deshalb darum bitten, uns ein Abschlusswort, einen Denkanstoß zu geben, zu welchem wir unbedingt weiter reflektieren müssen. Ja, Sie haben da ganz viel diese Verknüpfung zwischen Forschung und Praxis angesprochen. Deshalb möchten wir Sie bitten, den Sprachlehrpersonen und den Studierenden unter uns ja, einen Denkanstoß zu geben. Vielleicht Olivia, hast du etwas?
Ja, ich habe ein Wort, das ich aus einer anderen Disziplin entlehne. Und zwar ist es das Wort Orchester. Weil ein Orchester ist für mich eine sehr schöne Metapher für den Fremdsprachenunterricht und für Unterricht allgemein, aber auch für die Lehrpersonenausbildung. Weil alle Stimmen, die vorkommen, nötig sind und ihre eigene Wichtigkeit haben, damit ein schönes Konzert entstehen kann. Und gerade auch beim doppelten Kompetenzprofil, bei den Spannungsfeldern, die wir tagtäglich erleben, ist es so wichtig, und es wurde vorher schon erwähnt, dieses nicht ein gegeneinander ausspielen, Forschung ist wichtiger als Praxis oder was auch immer, sondern wirklich dieses, das Erkennen der Relevanz aller, jeder einzelnen Stimme im Orchester und das Miteinander musizieren in dem Fall, um gemeinsam das Ziel einer effektiven, einer wirksamen und einer zeitgemäßen Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu realisieren.
Genau. Sehr schön, danke. Also diese unterschiedlichen Kompetenzen zu nutzen.
Genau. Mhm. Genau.
Sehr gut.
Ja, in letzter Zeit hat sich in den Medien vor allem die Meinung verbreitet, der beste Qualifizierungsweg für eine Lehrperson sei eigentlich eine Lehre. Genau. Aber ja, zu meinen, unsere Kinder seien keine Hochschulausbildung wert, das ist meiner Meinung nach ein schwerwiegender Fehler, weil professionelles Handeln in der Schule, da braucht man auch fundierte wissenschaftliche Kompetenzen. Und der Schulstoff ist eigentlich nichts anderes als Wissenschaft auf elementares Niveau.
Ich knüpfe an einen Artikel von, er ist nicht hier heute Abend, von Raphael Berthelet, hat man so schön geschrieben oder formuliert, dass was kann eigentlich Schule, vor allem Primarschule, machen in Bezug auf Fremdsprachenunterricht. Ja, wir können nicht erwarten, dass die Kinder nach der sechsten Klasse die Fremdsprache können. Das ist eine falsche Erwartung. Aber was die Schule machen kann, sie kann Türen öffnen zu den Sprachen. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, dass diese Türen weiter geöffnet werden und vor allem offen bleiben, dass die Kinder diese Zugänge bekommen zu den Sprachen und zu anderen Sprachen. Und da ist auch die Ausbildung und die Wissenschaft spielen da auch eine Rolle. Ich schließe mit einer Anekdote. Wir hatten eben in diesem Tandem-Modell, hatten meine, also die Lehrpersonen, die mit mir zusammengearbeitet haben, hatte so eine Aktivität mit den Studierenden, sie mussten mit den Kindern so ein Poster realisieren, wo sich die Kinder vorstellen. Und dann haben die Lehrpersonen das auch gemacht. Und eine Lehrperson war in der fünften oder sechsten Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Dann hat sie das gemacht und dann ist sie zu uns wieder ins Schulzimmer gekommen und haben das reflektiert. Und dann hat die Lehrperson gesagt, ich war frustriert, weil ich gemerkt habe, die Kinder konnten das gar nicht mehr. Wir haben das in der vierten Klasse gemacht, aber in den sechsten Klassen konnten sie das nicht mehr. Ja, wieso konnten sie das nicht? Nicht, weil sie dumm sind und auch nicht, weil die Lehrperson schlecht ist, sondern weil das aus einer neurologischen Sicht ganz normal ist, am Anfang, wenn man nicht viel übt, alles, was man nicht immer und immer wieder übt und wieder macht, dann geht es vergessen. Das ist ganz normal. Und dann ist es ihr bewusst geworden, der Lehrperson, ah, ja klar, das ist das Problem. Also wenn ich will, dass sie das in der sechsten Klasse immer noch können. Und wenn ich nur diese 2 oder 3 Lektionen habe, das ist sehr, sehr wenig, dann muss ich schauen, dass das immer wieder zyklisch wiederholt wird. Und dann können sie es, oder? Aber das muss man wissen. Und das, dieses Wissen liefert eben die Wissenschaft. Und darum ist es wichtig, dass wir das zusammennehmen.
Mhm. Vielen Dank für diese spannenden Inputs. Dann möchten wir jetzt gerne an diesem Punkt das Publikum etwas mit einbeziehen. Ihr habt nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ja, ich glaube, das Mikrofon... Ich glaube, Sie haben eine Frage, oder? Oder vielleicht...
Dankeschön. Also ich bin Andreas Dütermat, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der CEIP und zuständig für den Bereich Sprachen. Und was mir aufgefallen ist, dass es wird immer noch, also Theorie und von Theorie einerseits und von Praxis an auf der anderen Seite gesprochen. Und zum Beispiel genau in dem kurzen Filmausschnitt, den Sie gezeigt haben, ich hätte mich geärgert als Student, diese Antwort zu hören, denn die Antwort geht überhaupt nicht darauf ein, auf das Problem, die Studenten haben, diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Es wird einfach gesagt, ja doch, wir machen Praxis und wir machen Theorie. Aber wie kann man diese Verzahnung den Studenten nahebringen? Und das haben Sie sehr gut angesprochen, also in Ihrem Tandem-Projekt versuchen Sie ja genau das zu leisten. Und vielleicht wäre da ein Stichwort... Wie kann man das verzahnen? Man spricht sehr oft von handlungsorientierter Pädagogik für die Schüler. Aber sollte es nicht auch eine handlungsorientierte Ausbildung sein für die angehenden Lehrpersonen? Das wäre so eine erste Bemerkung. Ich weiß nicht, ob Sie schon darauf eingehen möchten.
Ja, gerne.
Olivia, ja?
Ja, gerne. Also es ist selbstverständlich ganz ein wichtiger Punkt. Und Vincenzo hat es vorher schon ein bisschen angedeutet, dass es natürlich dieses doppelte Kompetenzprofil auch für die Dozierenden sehr relevant ist. Das sind dann hochschuldidaktische Anliegen. Wir sprechen auch oft von diesem pädagogischen Doppeldecker, dass wir als Dozierende eben genauso also immer in Kaskaden auch denken müssen und bei allem, was wir tun, eigentlich mitdenken müssen. Was heißt denn das schlussendlich über unsere Studierenden für die Zielstufe? Dieses Spannungsfeld zu überwinden ist, da habe ich natürlich keine Antwort. Es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, Herausforderung charakterisiert einerseits den Lehrpersonenberuf und auch die Lehrpersonenausbildung, insbesondere auch unter den aktuellen globalen Herausforderungen. Aus meiner Sicht wichtig ist einerseits solche transdisziplinären, aber auch Kooperationsprojekte, die bereichsübergreifend sind, wie sie erwähnt wurden, und aber auch eine Sensibilisierung aller involvierten Akteurinnen und Akteure für eigentlich die Kompetenzen, die von allen Seiten mitgebracht werden, und dass es eben ein gemeinsames Arbeiten sein muss und dass wir Dozierende natürlich eben auch diese Verantwortung tragen, dass wir auch diese Lehrerinnen- und Lehrbildung gemäß dem doppelten Kompetenzprofil auch in uns selber verinnerlichen können und vereinen können, um auch gute Lehrpersonenausbildung ermöglichen zu können.
Darf ich vielleicht noch anschließen mit den Lehrmitteln? Also Sie haben die Problematik der Lehrmittel in Graubünden erwähnt. Ich könnte kurz etwas sagen zur Westschweiz. Bei uns ist die Feststellung einfach so für Englisch und Deutsch, die Lehrmittel hinken der Pädagogik nach. Aber das ist auch, ich würde sagen, das ist zwangläufig so, denn bis man sich für ein Lehrmittel entschließt, bis man es anpasst und dann die Lebensdauer der Lehrmittel, irgendwann, also sehr schnell kommt man an den Zeitpunkt, wo die Lehrmittel der Pädagogik nachhinken. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Lehrer auf dem letzten Stand der Dinge sind. Also also ein bisschen provokativ zu sagen, was immer das Lehrmittel, dass der Lehrer etwas Gutes daraus machen kann.
Das ist sehr spannend, das hast du, Stefan, ja auch erwähnt, mit der Ausbildung, dass ja einige sagen, es sollte noch praxisbezogener sein, eine Lehre und nicht eine Hochschulausbildung. Möchtest du dich da noch äußern oder reicht das so für
zur dich? Lehre oder zu den Lehrmitteln?
eigentlich zur Ausbildung, dass ja die Lehrpersonen da schlussendlich das eigentlich einen Spagat machen müssen, wenn ich das so äußern darf.
So, ich finde nicht unbedingt. Eigentlich sollte die PHs ja praxistaugliche Inhalte liefern. Genau. Und wenn man das zum Beispiel mit einer Lehre zu machen versucht, da kommt die Wissenschaft ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach. Und eben wie bei den Lehrmitteln auch der Fall ist, auch hier haben wir wirkliche Errungenschaften, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die wichtig sind. Und deswegen sollen auch diese Platz in einer Ausbildung haben. Und vielleicht noch kurz zu den Lehrmitteln. Eben, es ist nicht nur wichtig, eben, dass die Lehrmittel à jour sind, aber dass die Lehrpersonen die auch brauchen können, dass sie die Kompetenzen dazu haben. Zum Beispiel bei der Mehrsprachigkeitsdidaktik kann es durchaus der Fall sein, dass sie diese nicht umsetzen, auch wenn sie im Lehrmittel ist, weil sie die nicht verstehen. Und eben auf der anderen Seite haben wir auch Lehrpersonen, die auch handeln können ohne Lehrmittel natürlich. Und vielleicht wäre eine gute Lösung, von diesen Lehrmitteln ein bisschen wegzukommen, von diesen gedruckten, und eher zu digitalen Inhalten wechseln, die man ständig à jour halten kann, ergänzen und so weiter. Genau.
Ja, das wäre sicherlich eine gute Idee, ja, dass man das fortlaufend anpassen kann, weil das ändert sich ja auch sehr schnell. Mhm. Das weitere Fragen aus dem Publikum?
Ich hätte eine Frage. Sie wissen, seit jetzt August dürfen Lehrpersonen im Kanton Zürich unterrichten, auch ohne anerkanntes Lehrdiplom. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen Kantonen der Fall ist. Es gibt dann auch Unterstützungsmaßnahmen, die von der PH Zürich entwickelt wurden. Mich interessiert, was Sie dazu meinen.
Was ich dazu meine, das wissen Sie schon.
Ja, natürlich. Also ich finde auch, dass wenn man einen Beruf ausübt, das ist ja überall so, dann muss man auch ausgebildet sein. Also wieso sollte man nicht für, ich würde auch jetzt nicht in ein Schreinergeschäft gehen und die Maschinen bedienen. Also ich muss dafür ausgebildet sein und Lehrpersonen müssen ausgebildet sein, ganz klar. Also da gibt es, glaube ich, schon nichts zu diskutieren. Wir sind jetzt in dieser Situation, wo wir Mangel haben und jemand muss da vorne stehen, das ist klar. Ich habe einfach Folgendes erlebt. Ich habe ganz, ganz viele Schulbesuche gemacht, früher auch, jetzt immer noch. Was jetzt zum Beispiel die Fremdsprachkompetenz angeht, nur als Beispiel, oder? Ich habe Lehrpersonen erlebt, die eine ausgezeichnete Sprachkompetenz hatten, aber methodisch-didaktisch war das nichts. Und ich habe Lehrpersonen erlebt, die nicht unbedingt eine so gute Sprachkompetenz hatten, vielleicht sogar nicht ausreichend, aber didaktisch und methodisch so versiert waren, dass ich am Schluss sagen musste, ja, also gut, also diese Lektion jetzt oder so wie diese Lehrperson das gemacht hat, so wie diese Lehrperson es geschafft hat, die Schüler und Schülerinnen zu begeistern für diese Sprache, das überzeugt mich jetzt fast mehr als die andere Lektion. Also damit will ich einfach sagen, es gibt so diese zwei Extreme, diese zwei Pole. Natürlich gibt es Menschen, die einfach eine Begabung haben, mit Kindern umzugehen und Kinder zu unterrichten. Das gibt es wahrscheinlich. Aber ja, wir müssen eine Lösung finden. Es kann natürlich nicht sein, dass jeder und jede einfach unterrichten kann, weil das ist so eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe, die man nicht einfach nur mit Begabung und Attitüde machen kann. Das wissen wir ja auch. Oder? Die Begabung und die Lust zu unterrichten reichen nicht. Also es braucht Techniken, die man sich aneignet, sonst funktioniert das nicht.
Und wenn ich vielleicht ergänzen darf, wenn man die jetzt Personen ohne Ausbildung anstellt, dann stellt man auch indirekt die Ausbildung selbst in Frage, ob sie überhaupt nötig ist, oder? Und das ist, was jetzt mehr und mehr passiert. Auch eben von den Studierenden ist ja die Ausbildung an der PA relevant. Braucht man sie unbedingt? Und das finde ich schon eine gefährliche Entwicklung, aber auch für den Lehrerberuf selbst. Was ist ein guter Lehrer? Was ist eine gute Lehrerin? Was braucht man dafür? Nicht einmal eine Ausbildung. Ja.
Es ist eigentlich gerade dieses Beispiel wegen den Sprachlehrpersonen ist ein super Beispiel dafür, finde ich. Das ist diese Native Speaker Fallacy, wenn man eben davon ausgeht, nur wenn man jetzt zum Beispiel Muttersprachlerin oder Muttersprachlerin einer Sprache ist, ist man automatisch befähigt dazu, diese Sprache zu unterrichten. Und das stimmt nicht. Und eben wie gesagt, es ist ein hochanspruchsvoller Beruf und mit sehr hoher Verantwortung. Und es ist wichtig jetzt in dieser, klar, wir sind in vielen Gegenden befinden sich Schulen in Notsituationen. Wir brauchen eine gute Übergangslösung. Es ist aber wichtig, dass wir nachhaltige Modelle haben, die Lehrpersonenmangel nachhaltig eben bewältigen können. Da können wir von Quereinstiegen vielleicht sprechen. Die Forderungen kommen aus den verschiedenen Kantonen, aus der Politik. Man redet von einer Trivialisierung des Lehrpersonenberufs. Ich bin damit einverstanden, es ist gefährlich. Und es ist aber wichtig, dass wir, wenn wir Quereinsteigermodelle auch zum Beispiel zur Verfügung stellen, dass diese eben dann auch für die Personen, die diese Modelle wahrnehmen, auch nachhaltig und zukunftsträchtig sind. Also wenn man sich jetzt dann nur in einem Fach qualifizieren kann, wie stehen dann die Berufschancen, wenn es mal keinen Lehrpersonenmangel mehr gibt und man auf der Primarstufe nur für ein oder zwei Fächer die Qualifikation hat zum Unterrichten. Das sind Herausforderungen und gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, welche Alternativen haben wir gerade jetzt in diesem Moment, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Sehr schwierig. Aber ja, ich finde natürlich auch, die Ausbildung ist überhaupt nicht zu trivialisieren. Genau.
Sonst noch Fragen? Man darf natürlich auch in einer anderen Sprache die Frage stellen. Wir haben uns jetzt vor allem auch auf Deutsch unterhalten.
Olivia Rütti, Sie haben vorher das Orchester angesprochen, ich komme darauf zurück. Frage, Sie haben schon angesprochen, die Kompetenzen der Lehrperson sind wichtig im Fremdsprachenunterricht. Es würde mich interessieren, auch aus Sicht der Forschung, wie sieht so ein idealer Fremdsprachenunterricht aus? Also welche Aspekte sind von grundlegender Bedeutung neben den Sprachkompetenzen der Lehrperson?
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, da könnte man ganz lange darüber reden. Ich beziehe mich jetzt gerade direkt mal auf diese Sprachkompetenzprofile, die diese Aspekte in diesen 5 Handlungsfeldern aufgesplittet haben, die umfassen, Unterricht vorbereiten, Unterricht durchführen, Feedback, Rückmeldung geben, beurteilen und beraten. Jetzt muss ich gerade überlegen. Außenkontakte knüpfen und sich weiterbilden. Das sind so diese 5 Dimensionen, die eigentlich gemäß dieser Bedarfsanalyse zentral sind für Fremdsprachenlehrpersonen, die man eigentlich alle irgendwie entwickeln muss, diese Kompetenzen. Und ich glaube, es ist wirklich dieses Zuschauen, also gemäß, das Schöne ist ja eben tatsächlich, dass das basierend auf leider nicht empirischen Daten, aber aus Befragungen und aus Referenzdokumenten entstandene Portfolio, dass das schon mal ein bisschen eine Basis hat, also ein bisschen eine empirische Basis, auch wenn es nicht direkt empirische Daten sind. Und ausgehend davon man gut etwas ableiten kann, für was wichtig ist im Unterricht selber. Aber natürlich, und das ist auch das Problem bei vielen anderen Referenzdokumenten, oft basieren die nicht gezwungenermaßen auf tatsächlichen empirischen Sprachdaten, beispielsweise der europäische Referenzrahmen, genauso. Das ist ein bisschen ein Nachteil, ist natürlich aber auch eine riesen Herausforderung, dies tatsächlich auch so umzusetzen. Aber ich denke, es ist ein gutes Dokument, also diese Sprachkompetenzprofile, die ein bisschen eine Richtung oder einen Anstoß geben und ein bisschen Orientierung verleihen. Aber natürlich, der Fremdsprachenunterricht und Unterricht allgemein ist so facettenreich, es ist immer situativ, kontextbedingt, jede Klasse ist anders, jedes Kind, jede Lehrperson ist anders. Ich glaube, es ist vor allem auch eine zentrale Fähigkeit von Lehrpersonen, situativ handeln zu können und diese Diagnosekompetenzen wirklich auch stark zu fördern, damit man weiß, was ist es gerade, was das Kind kann und weiß und wie kann ich darauf eingehen, damit ich ein gutes Umfeld schaffen kann, um Lernen zu befähigen oder zu ermöglichen. Aber ja, es ist kompliziert, sehr facettenreich. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht eine sehr befriedigende Antwort.
Noch andere Fragen aus dem Publikum? Ich finde es noch spannend, dass die Didaktik, ich frage jetzt mal euch alle, wie sieht denn das aus? Ist es ein Ziel, das angestrebt wird, dass die Fachdidaktik, Fremdsprachendidaktik, unabhängig von welcher Sprache man unterrichtet, dass das so doziert wird, dass die Sprachlehrpersonen das sich aneignen sollen? Ist das ein Ziel der pädagogischen Hochschulen oder passiert da schon etwas oder geht es überhaupt in diese Richtung?
Also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also wir haben jetzt an der pädagogischen Hochschule Graubünden, jetzt aber auch an was unser Lehrstuhl anbelangt. Wir haben eine Arbeitsdefinition der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Sie haben dieses Buch von Martina Zimmermann erwähnt. Das haben wir dort zu Papier gebracht, was wir darunter verstehen. Also wir verstehen die Mehrsprachigkeitsdidaktik als eine Bereichsdidaktik, die einzelnen Fachdidaktiken in den jeweiligen Sprachen unter sich versammelt, weil wir etwas sicher heute wissen. Wir kommen der Komplexität, die aufgrund der Globalisierung, der Mobilität, der steigenden auch interkulturellen Beziehungen, die entstehen, kommen wir nicht mehr gerecht, wenn wir im Kopf haben, dass wir jeweils eine Fremdsprache unterrichten und so tun, als gäbe es neben dieser Fremdsprache nicht andere Sprachen. Also wir kommen nicht darum herum, jetzt diese Synergien zu nutzen, die Verknüpfungen zwischen den Sprachen herzustellen, die Ressourcen, die die Lernenden mitbringen, also dort anzusetzen, also nicht defizitorientiert zu denken, so wie bei mir damals, als ich Fremdsprachen gelernt habe. Da wurde immer alles rot angestrichen und immer darauf hingewiesen, was man nicht kann und nie darauf hingewiesen, was man kann und davon ausgehen. Also ich denke, da hat die Mehrsprachigkeitsdidaktik die Aufgabe, diese Komplexität in den Griff zu bekommen und diese einzelnen Fachdidaktiken miteinander zu verbinden, weil nur so kann heute Fremdsprachenunterricht gelingen und sonst sind wir wieder, schon wieder beim
20 Vokabel auswendig lernen auf das nächste Mal und die Kinder müssen das machen und sehen überhaupt keinen Sinn dahinter, wieso sie das machen müssen.
Danke. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende der Diskussion. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die spannenden Inputs und das Teilen ihrer Ideen und Projekte. Es war sehr interessant und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Giulia Bergio und Raphael Bertele bedanken für die Organisation und das, ja, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Diskussion zu moderieren. Es war sehr eine spannende Erfahrung. Und dann möchte ich Sie alle ganz herzlich dazu einladen, noch für den Apero zu bleiben und auch gerne weiter zu diskutieren zu diesem Thema.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Les tables rondes de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didactique des langues étrangères.